Heute zu Gast der Gründer vom Robo-Advisor Ginmon, Lars Reiner.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt.
Hi Leute, Marco hier. Für die heutige Ausgabe vom Performance-Podcast bin ich am Start bei Ginmon, in deren Headquarter in der Mainzer Landstraße in Frankfurt. Begrüßt wurde ich vom Unternehmensgründer Lars Reiner, mit Anfang 30 ein junger Unternehmenschef. Wir kommen gerade von der Kaffeemaschine. Da hat mir der Lars mit handaufgeschäumter Milch einen Kaffee gezaubert. Sieht echt lecker aus. Hier fühle ich mich schon mal wohl. In bewährter Manier will ich euch den Lars jetzt mal genauer vorstellen. Studiert hat er in Frankfurt an der Goethe-Uni BWL, war damals schon absoluter Top-Performer, zu den besten 5% seines Fachs hat er gehört, ist dann eingestiegen bei der Deutschen Bank im Strategiebereich, hat dort ein paar Jahre gearbeitet. 2015 hat er dann Ginmon gegründet. Was machen die eigentlich? Ginmon ist eine Plattform für digitale Vermögensverwaltung, sogenannter Robo-Advisor. Und das machen sie durchaus erfolgreich. Und zwar, als ich hier reingelaufen bin, da stand da gleich eine Vitrine, steht da immer noch. Und da sind unzählige Preise drin. Frankfurter Gründerpreis, bester Robo-Advisor, Euro Finance Tech Award, eine lange Liste. Und durchaus zu Recht, nämlich im Sommer 2020 hatte Ginmon verwaltetes Vermögen von über 100 Millionen Euro und zählt damit zu einem der erfolgreichsten Anbieter automatisierter Geldanlage in Deutschland. Also echt eine geile Entwicklung, die sie da gemacht haben. Im Sommer 2020 ist auch nochmal frisches Kapital in die Firma geflossen, damit sie weiter wachsen können. 6 Millionen Euro, unter anderem vom russischen Finanzdienstleister BCS. Lars, habe ich irgendwas vergessen?
Das hast du dich schon sehr gut deine Hausaufgaben gemacht, sehr viele Details. Ich bin absolut zufrieden mit der Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Ja, und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Podcast. Du hast ja viel zu erzählen. Du bist ja ein absoluter Börsenprofi, haben wir jetzt in der Einführung gerade gehört. Wie war es denn heute Morgen, als du dein Handy angemacht hast? Das Erste, was passiert, checkst erstmal die Aktienkurse.
Ja, lustigerweise gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile komplett gelassen. Also klar, bei gewissen Events schaut man mal rein hier oder da, aber einfach nur um die Schlaumeier, die immer sagen, sie können die Börsen vorher so sagen, vielleicht mal irgendwie zu challengen. Ich habe vor langer Zeit angefangen, das Thema, das ist ja auch das, was wir mit Ginmon machen, ETFs, ja, durch ETFs und eine breite Diversifikation sieht man die Sache viel gelassener. Also ob jetzt das mal ein paar Basispunkte runtergeht oder ein paar Basispunkte hoch, das interessiert uns nicht mehr so viel wie das Makro, die Makro und die lange Frist.
Okay, also morgens nicht der nervöse Blick aufs Handy?
Ich habe halt praktisch keine Einzeltitel mehr, keine Einzelaktien mehr. Ich habe eine einzige Aktie, die ich einfach nur Liebhaberaktie sozusagen. Eine einzige habe ich noch. Alles andere habe ich vor Jahren verkauft und alles umgeschichtet in ETFs. Deswegen dieses Ritual mit, ich mache jetzt irgendwie mein Trade Republic auf und schaue irgendwie, wie die Dinger laufen, da habe ich mir echt vor längerer Zeit abgewöhnt, ja.
Aber die einzige Aktie, das ist nicht dein alter Arbeitgeber, die Deutsche Bank?
Nee, die Mitarbeiteraktien, die habe ich dann nach der Haltefrist auch abgegeben. Und das ist jetzt wirklich eine chinesische Tech-Aktie, die ich einfach privat auch nutze viel und die ich deswegen als Liebhaber-Investment sehe. Aber ich glaube, dass ich damit mehr Rendite mache als mit einem breit gestreuten Portfolio.
Wenn der Blick nicht auf den Kurs geht morgens, was machst du denn dann zuerst, wenn der Wecker klingelt?
Ja, also häufig bin ich auch wach, bevor der Wecker klingelt.
Also du brauchst keinen Wecker zum Aufstehen?
In aller Regel schon, bin ich ja schon eintrainiert, aber ich habe dennoch den Wecker und je nachdem, wie lang es abends vorher war, ist es dann auch der Wecker, der mich wach macht. Aber das Ritual ist eigentlich relativ ähnlich. Also wenn ich auf Handy, dann ist es zuerst die E-Mails und Slack. Selten so, dass jetzt sagen wir, andere Team-Members nach mir ins Bett gegangen sind oder vor mir aufgestanden sind. Deswegen Slack ist jetzt eher was ich vielleicht am Vortag übersehen habe oder so. Oder irgendwelche automatisierten Nachrichten, KPIs oder andere Dinge. Und ansonsten ist E-Mails natürlich, ja, da sind ein paar Dinge, die halt entweder nachts reinkommen, weil sie aus den USA kommen, die ich screen, oder irgendwelche Newsletter, die morgens rausgehen, die schaue ich mir kurz an, überfliege das kurz und dann ist es eigentlich so, dass ich immer, wenn ich es hinkriege, ja, mindestens 3, 4, 5-mal die Woche Rudergerät habe ich mir jetzt angeschafft im Corona-Lockdown, da mir das ans Herz gelegt wurde. So wie wir wahrscheinlich fast alle ein paar Pfund zugelegt während des Lockdowns und auch generell während des Startup-Lebens. Also es ist leider, bin ich glaube ich auch nicht der einzige Gründer, der durch das viele Umtriebige im Startup dann eben mal ein paar Pfunde zulegt. Und jetzt in Corona war dann so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt Rudergerät, das mache ich auch recht diszipliniert. Und das ist zumindest, sag ich mal, das Körperliche, was ich dann morgens mache, bevor es dann in die Dusche und dann zur Arbeit geht. Ja.
Wie viel ist es denn dann? Du sagst E-Mails, Slack, Rudern, Frühstück. Wann gehst du dann aus dem Haus?
Also tatsächlich frühstücke ich sehr selten, eigentlich unter der Woche gar nicht meistens, sondern ich bin dann eher tatsächlich relativ nüchtern da bis zum Mittagessen. Ja, das habe ich mir aber schon sehr früh angewöhnt. Ich glaube, das habe ich schon seit der Universität so gemacht und habe das auch nie vermisst. Also ich habe da jetzt auch keinen Hunger, das spart mir wieder ein bisschen Zeit. Und dann kommt es tatsächlich drauf an. Also häufig mache ich morgens noch ein paar E-Mails, die halt vielleicht irgendwie wichtig sind, noch kurz zu Hause und springen dann auf dem Weg ins Büro, manchmal auch erst ins Büro. Bei uns ist es so, 9.30 Uhr ist die Deadline sozusagen bei uns im Büro, da machen wir unseren Stand-up morgens, da ist jeder da spätestens. Am Early End würde ich sagen, ist 8.30 Uhr. Also irgendwas zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr bin ich dann im Büro.
Okay, also zieht sich das schon über den Morgen dann so rein. Wann schließt du dann mal auf? Also das heißt, wann ist dann der echte Startschuss?
Im Durchschnitt würde ich sagen, 7 Uhr aufstehen und das ist manchmal ein bisschen früher, manchmal ist es 6.30 Uhr. Seltener ist es später. Eigentlich unter der Woche nie. Jetzt auch mittlerweile auch bedingt durch eine neue familiäre Situation, die sich auch dieses Jahr ergeben hat, so dass mehr länger als später als 7 auch nicht mehr möglich ist. Wir haben dieses Jahr Nachwuchs bekommen, das erste Töchterlein oder erste Kind generell. Und das ist dann der späteste Wecker sowieso. Also später als 7 geht da sowieso
nicht. Oh, sorry. Das heißt, deine Tochter ist morgens um 6 Uhr auch schon wach.
Ja, also wenn sie jetzt nicht super getobt hat abends noch, spätabends, dann ist sie in der Regel so zeitgleich mit dem Wecker auch.
Ja, ja, dann hast du ja wirklich ein turbulentes Jahr mit dem Startup, dann Corona plus deine erste Tochter. Ein spannendes Jahr, ohne Frage. Lars, du hast ja einen eher klassischen Aufstieg gehabt, einen mega guten Uni-Abschluss, ich habe schon erwähnt, dann der Einstieg bei der Deutschen Bank und so geht es ja wahrscheinlich wie vielen gut performenden Studenten der letzten Jahre. Die Top-Absolventen sind damals eingestiegen bei McKinsey, BCG, Goldman Sachs oder bei der Deutschen Bank. Und du hast dann aber eine besondere Sache gemacht, und zwar, du bist gesprungen. Und ich hatte es eingangs erwähnt, 2015 war das. Und das ist echt ein spannender Punkt, wie ich finde, in deinem Leben. Nämlich, wenn man Menschen fragt, die mal gesprungen sind, die haben am meisten Leuchten im Augen und die erzählen dann ganz begeistert, was dann eigentlich durch diesen Sprung ausgelöst wurde und wie das bei ihnen war. Und lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, wie das für dich war. So die letzten Monate bei der Deutschen Bank. Du hast gut verdient, hast einen sehr guten Job gehabt. Wie war das bei dir, als du die Entscheidung getroffen hast zu springen? Nimm uns da mal mit.
Es war eigentlich ziemlich crazy, wenn man so einen Rückblick schaut. Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt bei der Deutschen Bank. In unserer Abteilung war es, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so sagen darf öffentlich, aber unsere Arbeitszeit war über 40 Stunden, sage ich mal so, signifikant drüber. Also da gab es auch mal Projekte, je nach Projekt, wo man auch mal 60 bis 80 Stunden beschäftigt war, wo man irgendwie nachts um 1 Uhr aus der Bank kam. Und diese Idee, Ginmon zu gründen, ist tatsächlich schon relativ lange in mir entstanden. Ich habe schon damals an der Universität den Goethe Investment Fund mitgegründet und geleitet. Da ging es um Anlagekonzepte für das Stiftungsvermögen der Universität. Das ist ja eine Stiftungsuniversität. Und da haben wir uns schon viel mit diesen Asset Management Prinzipien auseinandergesetzt. Und da habe ich mich immer gefragt, wieso nutzen die dann so wenig Privatleute? Viele haben mich immer gefragt, hey Lars, du kennst dich doch so aus mit Finanzen. Wie legst du dein Geld an? Ich habe hier 20 oder 50 oder sogar 100.000 Euro. Ich will die langfristig fürs Alter anlegen. Wie mache ich das denn? Und mein Arbeitgeber, die Deutsche Bank, hatte darauf, also da kam mir über die Frage, kann die Deutsche Bank mit da, also kann dein Arbeitgeber da was bieten? Und ich war dann immer relativ ehrlich und habe so gesagt, so richtig 100% kann ich es nicht empfehlen. Also die ETFs kann ich empfehlen. Mach's doch damit. Bau dir damit was zusammen. Hier ist mein Excel-Modell, das habe ich mir gebaut. Schieb das dann so hin und her. Und die Leute haben es halt nicht gemacht, weil es war halt dann doch zu kompliziert. Dann haben gesagt, oh, was ist, wenn ich die falsche ISIN kaufe? Oder habe ich das falsche ETF oder was auch immer? Und was ist, wenn ich das nicht regelmäßig umschichte? Und dann hatte ich eben so am Ende 20 Portfolios an der Backe, die ich so als Freundschaftsdienst irgendwie gemanagt habe. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch ein Geschäftsmodell, lass das doch irgendwie machen. Bei der Deutschen Bank selbst hat es nicht so ganz gefruchtet, also zumindest nicht zu Beginn, weil...
Aber du hast intern schon damals den Pitch gemacht und der Bank das vorgestellt.
Ja, also den relevanten Leuten, sag ich mal so, ich war ja in der Strategieabteilung. Also meine Kollegen waren ja die Entscheider und ich habe die Thematik dort intern an verschiedenen Stellen verprobt. Ich habe auch dort die interne Knowledge Group zu diesen ganzen Themen ETF und Digitalisierung geleitet und ich habe versucht, da irgendwie ich habe noch nie ein Startup gegründet, aber die Mentalität hatte ich schon drauf und ich habe die versucht, da reinzubringen. Ich habe halt gesehen, es funktioniert nicht. Also da waren so viele Widerstände an verschiedenen, ob das jetzt der Filialvertrieb war, der Angst hatte, dass irgendwie ETFs die Margen depreciaten lassen oder ob das das Asset Management war, die DWS, die gesagt hat, hier, wir haben aktive Meinungen und das passt uns nicht ins Bilde. Es war überall an allen Stellen Widerstand. Und dann habe ich gesagt, hey, lass das Greenfield machen. Und das war eine ziemlich wilde Zeit, weil ich war...
Wie lange war denn dieser Zeitpunkt, als du gesehen hast, ich habe eine Idee, die ist spannend, da würde ich gerne schon weitergehen, bis wirklich zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, Leute, ich kündige.
Boah, das war viel zu lang. Das war viel zu lang. Das war insgesamt ein Jahr oder sogar knapp über ein Jahr. Und es lag daran, dass ich nicht die Eier hatte damals, einfach zu sagen, ich mache das jetzt sofort. Sondern ich hatte mir so das Ziel gesetzt, dass ich ein paar Showstopper-Risiken vorher eliminieren will. Und diese Showstopper-Risiken, das war eine Liste von 10 Punkten oder so. Und einige davon konnte ich relativ schnell eliminieren und andere davon, die habe ich tatsächlich bis zum Ende nicht eliminiert gehabt. Es war mir irgendwann klar, also jetzt musst du halt einfach mal springen. Das kannst du erst erledigen, wenn du Fulltime bist. Weil es fing schon damit an, ich musste einfach mit gewissen Leuten reden. Ich musste von den 80 Banken, die in Frage kamen, die auf meiner Longlist war, irgendeine finden, die für uns die Depotführung für ein Geschäftsmodell macht, was damals noch keiner kannte. Die meisten haben mich ausgelacht oder haben mir irgendwas irgendwelche Konditionsmodelle an rübergejagt, wo ich gesagt habe, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und deswegen musste ich irgendwann den Sprung machen und sagen, okay, das kann ich erst lösen, wenn ich auch tagsüber Zeit habe, um solche Telefone zu machen. Ich kann ja nicht während meiner Deutschen Bankzeit dann die ganze Zeit noch irgendwie am Telefon hängen. Ich habe das also nachts gemacht. Ich bin um 1 heimgegangen und habe dann noch bis 4 Uhr nachts mein Ding gemacht und habe morgens von 8 Uhr bis 9 Uhr und bin dann in die Bank und dann war ich 39 wieder in der Bank und dann so war mein Tagesablauf. Das kannst du jetzt ausrechnen, das waren nicht viele Stunden Schlaf. Und es ging halt dann am Ende nur noch eine begrenzte Zeit. Dann habe ich irgendwann meinem Chef gesagt, hier, hör zu, gefällt mir super bei euch, aber ich mache jetzt eine eigene Sache. Und die waren super unterstützend auch an der Stelle. Also ich habe da an allen Stellen auch die Unterstützung bekommen. Die haben natürlich alle so hintenrum oder auch vorne rum gesagt, ja, der Lars, der ist eh in einem Jahr spätestens wieder hier. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich eigentlich auch ganz froh drum, dass ich es geschafft habe, dass ich nicht nach einem Jahr wieder da sein musste. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt. Also ich frage mich auch, wie so wenig Leute es machen. Und die haben immer Angst davor, dass sie irgendwas verlieren würden. Aber wenn ich mal ganz realistisch bin, was verliere ich denn in Deutschland? Also erstens, das Sicherheitsnetz ist ja wohl wirklich dicke. Also wenn in Deutschland das mit dem Startup nicht wird und selbst wenn dann irgendwie eine Krise ist und du findest gerade, also Leute wie wir finden eigentlich immer einen Job, aber selbst wenn du keinen finden würdest, fällst du ja sehr, sehr, sehr weich. Und in dem Alter, ja, also wie alt war ich denn eigentlich? Weil das ist jetzt Ende 2014 gewesen, ja.
Mitte 20, ja. Du warst ja immer noch jung.
Ich hatte keine familiären Verpflichtungen etc., deswegen, war ja eigentlich vollkommen Wurst.
Also, du musstest nicht zurückgehen. Ist das ein Zufall, dass du jetzt in der Mainzer Landstraße sitzt mit deinem Headquarter, einfach nur einen Steinwurf von der Deutschen Bank entfernt?
Also es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Also ob das jetzt ein Zufall ist, wir haben schon bewusst nach einer zentralen Lage gesucht und dass die Deutsche Bank halt auch eine zentrale Lage hat und die DWS jetzt neuerdings ja sogar nach uns hierher gezogen ist, glaube ich. Das ist jetzt eher Zufall, ja.
Als du diesen Sprung gemacht hast, ich finde das wirklich einen unglaublich spannenden Augenblick in deinem Leben. Erinnert mich, es gibt in der Kriegshistorie eine gewisse Szene, die ich gerne mal jetzt reinschmeißen möchte. Und zwar ein Volk, das in die Schlacht gezogen ist, wenn es dann angekommen ist in den gegnerischen Hafen, wurden erstmal die eigenen Schiffe verbrannt, weil es dann halt kein Zurück mehr gab. Mhm. Und so ein bisschen klingt mir das auch bei dir danach, ne? Dass diesen letzten Schritt, diesen letzten Kick, den du noch brauchtest, den hast du einfach gemacht aus einer Unsicherheit, weil du dann einfach gesehen hast, okay, ich muss das tun, dass ich springe. Mhm. Nicht 100% safe, aber 100% safe ist man wahrscheinlich nie. Und finde ich wirklich stark, dass du dann das auch so gewagt hast.
Ja, ich frage immer Leute halt, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und so im Rückblick würde ich sagen, viel früher hätte ich das schon machen sollen. Weil, ganz ehrlich, das letzte Jahr hat mir dann noch nicht mehr so viel gegeben dort. Also ich war ja mental schon in meinem eigenen Projekt. Und deswegen, mein eigenes Projekt hat einfach länger gedauert, weil ich nebenbei... Es war auch mental einfach total hart, wenn du morgens von 8 bis 9 noch dein eigenes Projekt machst und dann sagst du, jetzt muss ich in die Bank, muss an irgendeinem großen, tollen, strategischen Projekt, was mich aber eigentlich intrinsisch nicht mehr wirklich so tangiert oder was man sowieso vielleicht nicht so überzeugt davon ist, dass es das Richtige jetzt ist. Also ich meine, mache ich auch keinen Hehl draus, dass ich nicht der Einzige in der Bank war, der mit den strategischen Entscheidungen nicht immer ganz zufrieden war. Und der Kapitalmarkt sieht es ja offensichtlich auch so. Der Kurs kannte ja seit Jahren nur eine Richtung. Und dann stellt man sich schon die Sinnfrage. Und wenn mich heute noch mal einer fragt, dann sage ich immer, in dem Zeitpunkt, wo du irgendwie sagst, jetzt brennt dein Herz für eine neue Sache, dann ist das auch der Zeitpunkt, wo du abspringen solltest und dich dann voll darauf konzentrieren solltest. Alles andere ist dann irgendwo vergeudete Zeit.
Und das kann ich sagen, es war ein Audio-Podcast, aber die Augen glänzen und dieser Sprung hat sich beim Nass definitiv gelohnt. Ja, du bist ja Börsenprofi, du beschäftigst dich viel mit Informationen. Kapitalmarkt ist Information. Welche Kanäle nutzt du denn eigentlich, um dich auf dem Laufenden zu halten?
Ja, natürlich schaue ich schon immer die verschiedenen Finanzplattformen an, wo Indizes stehen. Aber nicht mehr so sehr, wie ich zu Anfang sagte, weil ich irgendwie mein eigenes Vermögen, ob das jetzt irgendwie ein paar tausend Euro mehr sind oder ein paar tausend Euro weniger, weil die Börsen gerade einen guten Tag hatten. Darum geht es mir nicht. Es geht mir natürlich als Vermögensverwalter, erst wenn man bei Ruf ist, als digitaler Vermögensverwalter, geht es mir natürlich schon auch um sowas wie das Customer Sentiment oder das Markt Sentiment. Es ist leider immer noch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Mehrheit der Weltbevölkerung wahrscheinlich, der Kapitalmarktakteure, der Privatanleger, relativ prozyklisch ist. Das ist eigentlich etwas, was wir versuchen, den Leuten abzugewöhnen. Versuchen eigentlich auch durch unsere Plattform alles immer antizyklisch zu machen, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn Märkte runtergehen, sollte man es eher als eine Chance sehen.
Also bewusst die Tagesinformationen rauszulassen.
Ja, das sowieso, weil man kann ja damit nicht darauf effektiv handeln. Also ich bin ein großer Verfechter der sogenannten Effizienzmarkthypothese. Wir sitzen jetzt hier im Ginmon-Büro, wir sitzen in einem Konferenzraum. Der Konferenzraum daneben heißt Pharma, benannt nach dem Professor Pharma, der eben für diese Effizienzmarkthypothese den Nobelpreis bekommen hat. Wir sind sehr große Verfechter davon, dass die Information so schnell eingepreist ist. Ja, jetzt zum Beispiel das Thema mit dem Impfstoff. Kam gute Nachrichten vom Impfstoff, da gehen die Kurse wie eine Rakete senkrecht hoch. Da kann doch kein Privatanleger und auch kein Vermögensverwalter effektiv jetzt noch aus dieser Information Gewinn schlagen, sondern die ist halt sofort eingepreist. Man muss einfach damit leben, dass Informationen, die es heute noch nicht gibt, die ist eben noch nicht eingepreist. Und sobald es die gibt, ist die eingepreist und man kann eigentlich nur noch Gewinn daraus erzielen, dass man die richtige Kapitalverteilung, so Fachwort Asset Allocation eben hat und beibehält und antizyklisch agiert und Risikomanage, diese Dinge, die kann man machen, aber man kann jetzt nicht irgendwie auf Basis dessen, was in der Zeitung steht oder online, ist doch schon uralt dann, bis es da abgedruckt ist.
Das heißt, es ist auch kein Zufall, dass hier keine Tageszeitung oben liegt.
Richtig, ja. Okay, also verstehe. Also ja. Wenn überhaupt, würden wir das ja eh digital machen und natürlich lesen wir auch Zeitung. Oder online halt. Wir sind ja auch ab und zu mal selbst drin und so, das interessiert uns dann auch, oder andere sind drin und wir fragen uns, wieso wir nicht. Das machen wir schon alles, aber so jetzt, was irgendein Analyst darüber sagt, ob jetzt vor oder nach einer Wahl oder nach einer Impfstoffzulassung die Börse wie nach oben oder nach unten geht, das lässt uns sowas von kalt. Ich erinnere mich, bevor der Trump das erste Mal gewählt wurde, da sagten dann die Banken, die großen Investmentbanken, wenn er gewinnt, dann geht der Kapitalmarkt um 17% runter und in der Realität ging er dann um 10% hoch. Und jetzt bei der Wahl jetzt diesen November war es ja wieder genauso. Da waren wieder die ganzen Hypothesen da, in welche Richtung der sich wie bewegen wird. Und es hat sich nachher alles herausgestellt. Auch alles. Die Hälfte der Leute hatte recht und die andere Hälfte hatte nicht recht. Und es sind immer andere. Ja. Und das lohnt sich nicht.
Diese ganzen Informationen, liest du das, hörst du das oder guckst du dir irgendwo an?
Also wie gesagt, diese Informationen recht weniger. Ja. Ich versuche mich eher auf Fachinformationen, Fachliteratur, Fachthemen, die mich irgendwie auch beruflich weiterbringen, zu konzentrieren. Ich versuche eher die Zeit, die ich habe, um irgendwie noch Informationen aufzunehmen, neben meinen Meetings und anderen Arbeiten, die ich so in meiner Geschäftsführerrolle habe, versuche ich dann eher, mich da an verschiedenen Ecken weiterzubilden. Aber das eben auch für mich jetzt habe ich einen Weg gefunden, wo es relativ effizient ist. Ja, also ich versuche erstmal irgendwie für mich durch irgendwelche Abstracts, ja, also zum Beispiel Get Abstract für irgendwie mal kurz Zusammenfassung von Fachliteratur oder sowas wie 12 Minutes, also so eine Microbooks Plattform, einfach mal kurz irgendwie Wichtigste aus dem Buch irgendwie zusammengefasst bekommen, wenn ich sehe, okay, das ist das, was ich eigentlich jetzt gerade brauche an Informationen, dann schaue ich mir das tiefer an, dann hole ich mir das E-Book oder das tatsächliche Buch, meistens tatsächlich eher digital. Ja.
Das packen wir euch auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, dass ihr mal diese Abstract-Links auch habt, um dann mal zu schauen, ob das für euch was ist. Erstmal reinzuschnuppern, ob das Buch überhaupt was ist, bevor man sich dann durch die 100, 200, 300 Seiten quält. Und dann liest du eher wirklich physisch das Buch oder als Hörbuch?
Entweder als E-Book oder Hörer. Das physische Buch habe ich lange Zeit noch gern gemocht, dass man da ein bisschen drin rumscribbelt und so. Aber das kann mittlerweile auch auf dem iPad. Und Hörbuch ist natürlich super, um Dinge zu überbrücken, wo man sonst nicht so viel Effizienteres machen kann. Lange Autofahrten, Zugfahrten, kann man auch am Laptop arbeiten, aber ist auch manchmal das Hörbuch gut. Oder tatsächlich abends oder morgens auf dem Rudergerät. Zum Beispiel Hörbuch auf dem Rudergerät, finde ich, funktioniert viel besser als irgendwas Visuelles. Ich finde Visuelles zu ablenkend beim Sport. Aber rein Audio passt wunderbar. Also das kriege ich gut zusammen.
Danke für den Tipp. Du hast ganz viele Stationen jetzt beschrieben in den letzten 15 Minuten. Wir haben kurz über dein sehr erfolgreiches Studium gesprochen, Einstieg bei der Deutschen Bank. Und jetzt diese sehr bemerkenswerte Gründung in den letzten 5 Jahren, wo du ja eine Erfolgsstory geschrieben hast. Und wann hast du denn eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass du erfolgreicher als andere Menschen bist? Bewusst gemerkt.
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also erfolgreicher als... Also ich glaube, ist es eher so eine Mindset-Sache. Ja, es gibt halt viele Leute, die geben sich einfach irgendwie zufrieden mit einem gewissen Durchschnitt. Ob das jetzt an der Universität ist, ja, die sagen 4-0 gewinnt, Hauptsache ich habe irgendwie bestanden. Oder ob man irgendwie sagt, keine Ahnung, ich kann sagen, vorm Studium war es in anderen Bereichen. Also ich hatte kein überdurchschnittlich gutes Abitur. Aber ich hatte ein sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich gutes Studium. Und ich habe in anderen Bereichen schon vorher, würde ich sagen, wahrscheinlich deutlich mehr gemacht als andere. Ja, das waren halt dann irgendwie andere Projekte, die ich nebenbei gemacht habe, wo ich einfach schon einfach mehr Anspruch hatte und diesen dann aber auch erreicht habe. Und das war halt immer sehr selektiv. Ja, also wenn man meine Eltern fragt, die werden dann sagen, ja, bei der Gartenarbeit warst du aber unterdurchschnittlich. Mag sein, ja, dafür war ich aber, glaube ich, in anderen Sachen besser. Ja. Und wenn mich irgendwas fasziniert hat, dann habe ich mich auch da reinversetzt, dass ich das dann deutlich überdurchschnittlich irgendwie versuche anzugehen und dann auch.
Aber woran lag das? Eher dann an dem Zeiteinsatz, den du durch den Fokus da rein kanalisiert hast? Oder was war dann die Erfolgsformel dahinter? Ja, das ist der Zeit oder dann auch das Talent, was du in diesem Bereich dann entdeckt hast?
Wahrscheinlich so dieses Durchhaltevermögen, weißt du? Also dieses, man gibt jetzt nicht vorher auf, bevor man das irgendwie erreicht hat. Also das ist so, zum Beispiel, wenn ich irgendwie selbst, wenn ich reisen war oder so und dann habe ich gesagt, war ich irgendwie in Nepal und da ist das Himalaya vor der Tür. Die meisten Touristen, die nur ein paar Tage da waren, die haben dann halt gesagt, okay, schnuppert man mal vielleicht kurz rein, schaut sich den Berg von unten an, ein bisschen Schnee ist schön. Ich habe mir halt gesagt, komm, ist ein knapper Zeitplan, aber ich will halt irgendwie zu diesem Berg. Das ist so das Realistischste, was man komplett ohne Training schaffen kann. Irgendwie Kalapata, 5600 Meter. Muss ich mich ranhalten, ja. Habe auch keine Zeit und kein Geld als Student gehabt, um mich da jetzt irgendwie vom Guide oder vom Sherpa hochschleppen zu lassen. Und dann bin ich da hochgerackert und habe mich halt mit irgendjemandem zusammengetan, der auf dem Weg da auch hoch wollte. Der hat es leider nicht geschafft. Der musste dann aufgrund der Höhenkrankheit vorher aufhören, aber ich habe dann halt weitergemacht. Und nach 9 Tagen stand ich da oben und war ziemlich fertig auch, ja, und 8-9 Kilo leichter. Also kann ich sehr gut, kann ich es empfehlen, das Thema, also als Abnehmtraining muss ich vielleicht auch mal wieder demnächst machen.
Aber die waren eine Woche später wieder drauf.
Nee, die waren dann nicht, also die waren dann lange drunten unten, ja. Die,
okay, dann ist spannend.
Also das war noch während des Studiums, da habe ich noch ein bisschen mehr Sport gemacht, die waren noch lange drauf. Es hat dann tatsächlich 10 Jahre gedauert, bis ich, also die waren vorher nie so drauf, aber jetzt bin ich nicht mehr ganz so in Form, jetzt muss ich mal wieder hin, ja. Aber das war halt eher, sich das Ziel zu setzen dahin und dann halt auch nicht vor aufzugeben. Ich kann dir sagen, ey, wenn man da einmal so eine Schlucht runter und dann wieder 2000 Höhenmeter hoch muss, nach jeder Holzbrücke, dann denkt man sich schon, oh, höre ich nicht lieber auf, lass es nicht lieber sein. Und in der Startup-Welt ist es ganz genauso. Da hast du auch fast wöchentlich irgendwo sowas, wo du denkst, Mensch, boah, wäre schon irgendwie einfacher, einfach Angestellter zu sein und irgendwie dann ist Feierabend abends und dann ist Wochenende. Aber da einfach durchzuhalten, also auch die Gesellschafter, die wir so mittlerweile eingesammelt haben, die schätzen, glaube ich, auch an uns und an mir, dass ich halt einfach durch all die Hochs und Tiefs das einfach halt immer durchgezogen habe. Und
also Durchhaltevermögen als Erfolgsformel.
Ja, einfach das Ziel setzen und auch dann dranbleiben und auch nicht auf. Also viele hätten schon längst irgendwie das Handtuch sicherlich geworfen, ja.
Und du nicht, und darum stehst du ja genau, wo du stehst. Lars, aber lass uns nicht nur über die Arbeit sprechen. Du hast ja natürlich auch noch ein Leben neben der Firma. Ich habe schon gesagt, dass du dieses Jahr erstmalig Vater geworden bist und eigentlich haben wir auch gehört, wie du morgens eigentlich aufwachst. Du hast mal ein Interview gegeben bei Deutsche Startups und da hast du eine ganz spannende Frage beantwortet. Und zwar, das Magazin hat damals gefragt, bei welchem Startup würdest du mal gerne Mäuschen spielen? Und da hat er gesagt, bei Kitchen Stories, weil du leidenschaftlich gerne kochst. Ist das immer noch so?
Ja, das ist sicherlich so. Das ist so ein Hobby, das konnte ich gut halten. Also viele andere Hobbys musste ich leider fallen lassen. Ich habe mal einen Pilotenschein angefangen. Den musste ich dann, da habe ich es einfach nicht geschafft. Die Theorieprüfung ist schon recht heftig für so einen PPLA-Pilotenschein. Das habe ich dann gestoppt während Ginmon. Aber mein Kochthema habe ich beibehalten. Ja, das lässt sich halt auch super verbinden. Also essen muss man so oder so. Ja, ich esse tatsächlich jetzt eher ein bisschen mehr, das sieht man mir mittlerweile auch an. Aber ich esse halt kein Junk, ich esse kein Fast Food, sondern ich koche halt unglaublich gerne.
Ja, das leider kannst du auch richtig abschalten, wenn du dann kochst während des Vorgangs.
Also für mich ist das Kochen eben nicht das Thema, ich muss jetzt kochen, um zu essen. Und je schneller das ist, desto besser. Sondern selbst wenn ich spät abends heimkomme, dann koche ich noch was Richtiges, ja, und das ist halt für mich eher ein Erlebnis. Und meine Frau kocht auch sehr gern und wir kochen halt häufig auch zusammen. Und das ist schon natürlich dann auch, und natürlich auch gerne mit Freunden oder mit Familie. Das ist schon auch einfach ein Social-Thema, ja. Und dann natürlich das Essen auch genießen, ja. Also für mich ist es, wie gesagt, nicht einfach nur die pure Kalorienaufnahme, die pure Energie, sondern es ist halt einfach so ein Ding, was ich einfach schon immer gern gemacht habe und wo ich mich auch halt versuche, einfach immer weiterzubilden. Also auch da ist es, ob ich jetzt irgendwelche YouTube-Videos von Starköchen schaue, wie machen die das, dann noch ein paar andere schaue und mir das Beste irgendwie von verschiedenen rauspicke, versuche das selbst anzupassen an meinen Stil. Oder das einfach ist, dass in unseren Regalen einfach viele Kochbücher auch stehen, ja. Und ich auch meine eigenen mittlerweile Rezepte, abgewandelte Rezepte, mir dann auch notiere, ja, um die aufzubewahren, ja.
Also wenn da jemand beim Podcast von Vox zuhört, dann lad den Lars auf jeden Fall mal ein, bei dem perfekten Dinner ist ein ganz heißer Kandidat für. Was würdest du denn da kochen? Was wäre denn so ein Menü, wo du sagen würdest, da gibt es Standing Ovations für?
Das würde ich dann sicherlich mir dann nochmal genau überlegen, aber ich kann, habe tatsächlich relativ viele, also ob das jetzt asiatische Sachen sind, ja, ich mache super gerne auch Indisch. Das, was ich weniger mache, ist tatsächlich das Chinesisch, weil das macht meine Frau. Meine Frau ist gebürtige Chinesin, die macht dann die chinesischen Gerichte einfach, da halte ich mich einfach raus, weil sie macht das so gerne. Und das ist so die einzige Küche, die ich zwar vom Zuschauen sehr, sehr gut kann, ja, aber die zu Hause immer noch einer besser kann. Aber so die südasiatische, also so die indische oder die Thai, natürlich auch viel italienische Dinge. Also auch was natürlich die Desserts angeht, das ist natürlich auch die italienische Küche eine meiner Lieblingsküchen, ja, ob das jetzt irgendwie ein Tiramisu ist oder auch natürlich die italienische so vielfältig auch mit verschiedenen Pasta-Varianten, die man da auch machen kann. Also wir machen tatsächlich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, probieren auch viele unterschiedliche Sachen aus. Sind da also auch sehr experimentierfreudig. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, habe ich noch nie gemacht, deswegen traue ich mich nicht ran. Sondern auch häufig, wenn man im Restaurant was kennenlernt, dann denkt man sich so, okay, was ist da wohl drin? Ja, oder versucht irgendwie das Rezept rauszubekommen, fragt doch mal irgendwie nach oder probiert dann einfach ein paar Rezepte online aus. Manchmal mache ich sogar ein paar Mal hintereinander dasselbe Rezept. Nicht dasselbe Rezept, dasselbe Gericht. Einfach nur, weil ich nicht ein halbes Jahr dazwischen haben will, sondern ich will es noch vergleichen können. Ich will wissen, okay, wie macht man das am besten? Und einfach nur für den Drive, dass ich das beste Rezept dafür rausfinden will, koche ich dann einfach mal in einer Woche dreimal das gleiche Gericht.
Also da auch wieder das Durchhaltevermögen bis zum perfekten Dinner.
Das ist so ein bisschen wie ja auch in der Startup-Welt. Du musst was experimentieren. Und das ist halt dann nicht nur das, weil ich es gerne esse, das Gericht, sonst würde ich auch nicht dreimal in der Woche machen, aber weil ich dann einfach diesen Test machen will. Ich will die Hypothesen testen, welches jetzt am besten, und dafür muss es einfach noch frisch sein im Mindset. Und dann ziehst du es einfach mal durch. Also es ist auch teilweise ein bisschen so die Wissenschaft, dann der wissenschaftliche Aspekt, den ich dann da noch mit reinbringe.
Ja, Mensch, da bekomme ich richtig Hunger. Wir nehmen den Podcast jetzt relativ spät abends auf, fast 18 Uhr. Ist auch schon bald Zeit fürs Abendessen, Mensch. Ja, Lars, wir haben das Interview angefangen mit deinem Aufstehen, wie du eigentlich in den Tag startest. Lass mal mit dem Ende des Abends auch dann ins Aufhören. Wenn du ins Bett gehst, wenn du schlafen gehst, wie sind denn so die letzten 15 Minuten? Wir haben schon gelernt, ich unterstelle jetzt mal, du schaust nicht aufs Handy und checkst die Börsenkurse, das machst du nicht, sondern was passiert in den letzten 15 Minuten?
Also das ist tatsächlich bei mir relativ spät auch. Ja, also ich bin schon eher so einer, mein durchschnittlicher Zu-Bett-Geht-Zeit ist wahrscheinlich so 1 Uhr. Und da erwarte ich jetzt auch nicht, dass da noch viele E-Mails dann gekommen sind. Also manchmal mache ich das, ist es auch das Letzte, was ich noch mache, ist, dass ich dann noch meine E-Mails mache. Und dann schlafen gehen, klar, Zähne putzen und so, immer wichtig, ja, bitte putz alle Zähne. Aber ich bin halt so einer, wenn ich mich dann ins Bett lege, dann schlafe ich auch sofort ein. Also für mich ist es schon so, der Abend ist lang, das ist eben häufig noch nach dem Essen dann noch ein paar Sachen arbeiten. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann schaue ich vielleicht noch irgendwie eine Serie oder so mit meiner Frau. Jetzt vor das Baby, wenn das Baby schläft, ja, also alles unter Condition, dass das auch alles schon erledigt ist und dass sie es auch zulässt, dass wir das tun. Und dann, nach dem letzten E-Mails, nach den letzten To-Dos, schlafen gehen ist dann relativ unspektakulär. Hinlegen und dann schlafe ich wie ein Stein.
Sofort weg.
Und dann schlafe ich irgendwie 6 Stunden und dann, das ist so meine Zeit, ich schlafe 6 Stunden und dann bin ich wieder wach. Und ich schlafe auch immer durch. Also ich kann mich nicht entsinnen, wann ich irgendwie mal nicht durchgeschlafen habe. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass es bei mir so einfach funktioniert.
Ja, die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde um. Ich sage erstmal vielen Dank, Lars.
Ja, vielen Dank, Marco.
Ich packe in die Shownotes euch auf jeden Fall noch rein den Link zum LinkedIn-Profil vom Lars, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, und auch jedenfalls den Link zu Ginmon, wenn ihr ein bisschen Geld anlegen möchtet. Also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.